Micro Europa.
Sounds.
Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Keine Panik auf der Titanic. Wasser ist für alle da. Wasser. Zu viel davon kann tödlich sein, zu wenig aber auch. Es wird einerseits in Unmengen verschwendet und andererseits sind viele Menschen von der Wassernot betroffen. In der Mongolei kommt beides an einem Ort zusammen. Hallo an alle da draußen und willkommen bei unserer heutigen Mikro-Europa-Sendung auf der Wüstenwelle. Ich bin Franziska Geithner und werde euch die nächste Stunde lang begleiten. Diesmal geht es um eine der wertvollsten Rohstoffe der Welt. Gold, Silber, Kupfer und Wasser. Die Tübinger Masterstudentin der Medienwissenschaft, Niamjaka Ganbold, hat ihre 7 Sachen gepackt und ist in die Mongolei geflogen. Ein ziemlich untypisches Reiseziel, aber dafür umso faszinierender. Dort herrscht noch das richtige Nomadenleben, wie in der Zeit von Genghis Khan, mit mehr Kamelen, Ziegen und Pferden als Einwohnern. Und das alles mitten in der Wüste. Aber es gibt auch eine ganz andere Seite der Mongolei. Eine riesige Industrielandschaft mit den Gold- und Kupferminen Oyu-Tolgoi. Hier werden nicht nur die Edelmetalle aus dem Boden geholt, sondern auch tausende Liter an Wasser, die täglich verschwendet werden. Das wahrscheinlich kostbarste Gut in der Wüste Gobi. Für ihre Masterarbeit hat Mikro-Europa-Reporterin Niamjaka Ganbold das Feature Schatzjagd im verdursteten Land erstellt. Sie erzählt über diese moderne Form von Piraterie, dem Nomadenvolk und ihren ganz persönlichen Erfahrungen auf ihrer Reise.
Wasser? Bald wird es kein Wasser mehr geben.
Das Wasser wird langsam aufgebraucht.
Man sagt, dass das Minenprojekt das Dorf verändert habe.
Letztendlich werden es die Dorfbewohner mit dem Wasser sehr schwer haben.
Also bleibt uns nichts anderes übrig, als weiter mit unseren Tieren zu leben.
Schatzjagd im verdursteten Land. Das Minenprojekt Oyu-Tolgoi in der Mongolei und dessen Auswirkung auf Mensch und Natur. Ein Feature von Niamjaka Ganbold.
Die Mongolei ist 4-mal so groß wie Deutschland. Mit rund 2,5 Millionen Einwohnern ist es eines der am dünnsten besiedelten Länder der Welt. Weite Landschaft, selten gewordene Tierarten und die unberührte Natur zeichnen sie aus. Auch das traditionelle Nomadenleben wird immer noch praktiziert. Jeder dritte Mongole ist ein Nomade. Sie besitzen viele Tiere. Pferde, Schafe, Ziegen, Kühe und Kamele bilden die Haupteinnahmequelle. Es gibt 25 Millionen Nomadentiere, 10-mal mehr als Einwohner.
Das Land der neuen Schätze. Die Strahlen der gütigen Sonne, Gold. Die Gipfel der eisigen Berge, Silber. Das glühend rote Feuer, prächtige Korallen. Die reine Milch der Mutter, weiße Perlen. Türkis, die endlos weite Steppe. Grünblau wiegt ihre Wiese. Perlmut, die weiße Jurte, das Heim der Menschen. Die Farben der Morgendämmerung, rosarotes Kupfer, der funkelnde Sternenhimmel, dunkelblauer Lapislazuli. Die Freundschaft zwischen den Menschen, fester Stahl. Mein Land, unersetzlicher Edelstein. Meine Heimat, das Land der neuen Schätze. Das Land der neuen Schätze. Ein Gedicht von dem berühmten mongolischen Dichter Badarch, das jedes Kind in der Schule lernt. Das Gedicht vermittelt nicht nur Liebe zur Heimat. Es beschreibt auch, wie wertvoll die Natur, die Menschen und ihre Gefühle sind. Das Gedicht ist in den Grundschulunterricht integriert. Die Kinder sollen von früh auf lernen, nicht das Materielle zu ehren. Die Realität sieht jedoch anders aus. Vor kurzem hat die Industrie die verborgenen Schätze unter der Steppe in der Mongolei entdeckt. Kupfer, Gold, Uran und Kohle. Nun ist die Gier groß. Viele Minen wurden gebaut, um all die Bodenschätze zu fördern. Die unberührte Natur wird heute von großen, lauten Bohrmaschinen belagert. Das Land der neuen Schätze verwandelt sich in das Land des großen Rohstoffbooms. Ein radikaler Strukturwandel durchdringt das Nomadenland in Asien. Was wird am Ende übrig bleiben? Blutet die Mongolei aus? Eine große und bedeutende Mine der Mongolei ist Oyu-Tolgoi. Sie gilt als wichtigster Wirtschaftsfaktor des Landes und befindet sich in der Wüste Gobi. Die Wüste Gobi im Süden der Mongolei ist das trockenste Gebiet des Landes. Bei 260 Sonnentagen fällt im Jahr nur 150 mm Niederschlag. Wie wird also die große Mine Oyu-Tolgoi an einem Ort betrieben, wo es an Wasser mangelt? Welche Auswirkungen hat die wirtschaftlich vielversprechende Mine auf Mensch und Natur? Mit diesen Fragen beginnt meine Recherche. Mein Reiseziel ist Rambout, ein Dorf, das 40 Kilometer entfernt von Oyu-Tolgoi in der Provinz Umengobi liegt.
Oyu-Tolgoi ist ein Gold-Kupfer-Minenprojekt auf 8400 Hektar Fläche. Die Mine selbst entspricht der Größe Manhattans. Unter der Mine liegen 37 Millionen Tonnen Kupfer und 1300 Tonnen Gold. 80% der Gold- und Kupferressourcen liegen unter Tage. Momentan werden die Rohstoffe erst im Tagebau gewonnen. Die Mine könnte über 50 Jahre lang betrieben werden. Somit würde Oyu-Tolgoi zu den drei größten Minen für Kupfer und Gold in der Welt zählen. Das Minenprojekt hat eine große wirtschaftliche Bedeutung. Sobald der Untertagebau vollständig in Betrieb geht, wird der Gewinn ein Drittel des mongolischen Staatshaushaltes ausmachen. Eine große Hoffnung für die Mongolei, die wirtschaftlich stark abhängig von China und Russland ist, ihren zwei großen Nachbarstaaten.
Ich sitze mit 20 anderen Menschen in einem alten sowjetischen Kleinbus, PAS 3205. Der Bus soll uns zum Dorf Hamburg bringen. 700 Kilometer liegen vor uns. Die Gespräche der Fahrgäste und das Geräusch des Motors vermischen sich immer mehr. Es ist laut und unbequem im Bus. 15 Stunden soll die Fahrt dauern.
Am 6. Oktober 2009 unterschreibt die mongolische Regierung mit Ivanhoe Mines, heute Turkey's Hill genannt, und Oyu-Tolgoi LLC den Investmentvertrag. Die Regierung der Mongolei besitzt durch Oyu-Tolgoi LLC 34% Anteil an der Mine. Der Rest geht an Turkey's Hill, das mittlerweile ein Tochterunternehmen von Rio Tinto ist. Rio Tinto ist ein multinationales Unternehmen, das in 40 Ländern weltweit Bergbauarbeiten durchführt. Der Investmentvertrag ist auf 30 Jahre festgeschrieben und kann nach Vereinbarung der Aktieninhaber weitere 20 Jahre verlängert werden. Die Regierung des armen Landes versucht Hand in Hand mit dem großen, reichen, globalen Rohstoffkonzern einen Gewinn in Milliardenhöhe zu machen. Rio Tinto hat der mongolischen Regierung Kredite gewährt, um ihren Anteil am Aufbau der Mine zu bezahlen. So wird die Regierung 20 bis 30 Jahre brauchen, bis sie Gewinne aus Oyu Tolgoi erwirtschaftet. Kann die Mongolei überhaupt noch von der Mine profitieren? Rio Tinto hat uns Sand in die Augen gestreut, kritisieren einige Politiker, die schon von Anfang an gegen den Investmentvertrag waren. Die Bürger dagegen schimpfen, dass die Regierung selbst korrupt sei und ihr Land verkauft habe. Zudem gibt es Konflikte und viele Fragen, die Umwelt und Natur betreffen. Die Umweltverträglichkeitsprüfung, die bisher von Oyu Tolgoi veröffentlicht wurde, sei mangelhaft.
Vor meiner Abreise nach Hamburg habe ich mich mit Sukhgiril Dugursurung in der Hauptstadt Ulaanbaatar getroffen. Sie ist die Leiterin von Oyu Tolgoi Watch. Diese Nichtregierungsorganisation überwacht, ob Oyu Tolgoi durch das Minenprojekt die Rechte der Einheimischen und der Natur berücksichtigt und achtet darauf, dass keine Rechte verletzt werden. Dugursurung erzählte mir über das aktuelle Projekt, an dem sie gerade arbeiten. Im Moment überprüfen sie die Umleitung des Flusses Onday.
Одоо миний яг хамаг цагаан бол одоо зарцуулж ажиллаж байгаа төсөл болохоор зэрэг бол Ундан гол гэд ойтлохон бүсэд бол.
In unserem aktuellen Projekt beschäftigen wir uns mit den Ressourcen im Gebiet des Flusses Onday. Oyu Tolgoi hat ohne Genehmigung diesen Fluss umgeleitet. Es ist so: Der Fluss wäre direkt durch die Mine geflossen. Also haben sie ihn umgeleitet. Obwohl niemand damit einverstanden war und die Nomaden sich dagegen gewehrt haben. Wir haben den Nomaden geholfen, ihre Beschwerde an einem Ombudsmann weiterzuleiten. Der Ombudsmann hat unsere Beschwerden entgegengenommen und sich mit Experten die Situation vor Ort angeschaut. Letztendlich haben wir mit Oyu Tolgoi vereinbaren können, dass sie die Auswirkung der Mine auf die Natur transparenter machen müssen, vor allem gegenüber den Nomaden. Sie sollen untersuchen, welchen Einfluss die Stromumleitung des Onday-Flusses auf den Zugang zum Trinkwasser von Hirten haben wird.
Nach etwa 2,5 Stunden Autobahnfahrt biegt der Bus auf eine unbefestigte Straße ab. Jetzt wird es noch unangenehmer. Stillsitzen ist nicht mehr möglich. Wir schaukeln auf alle Seiten und hüpfen immer wieder auf unsere Sitzen, auf und ab. Damit wäre auch geklärt, warum der Bus für eine Strecke von 700 Kilometern so lange braucht. Mein Hintern tut jetzt schon weh und es liegen noch mehr als 10 Stunden vor uns. Zum Glück kann ich mich mit dem Blick nach draußen ablenken. So ein schönes Naturschauspiel. Die Steppe kommt mir unendlich vor. Der Blick auf die karge Landschaft wirkt beruhigend. In der Abenddämmerung bekommt die Szenerie noch ein beeindruckenderes Gesicht. Am Horizont verwandeln die rosaroten Strahlen der Abendsonne die Wolken in eine Märchenstadt. Als ob Steppe und Wolkenstadt eins wären. Trotz dieses idyllischen Ausblickes wirkt die Steppe sehr verlassen. Auf der gesamten bisherigen Fahrt sind wir keinen einzigen wilden Tier begegnet. Nur Ziegen und Schafsherden der Nomaden und einzelnen Raubvögeln. Diese Feststellung erinnert mich an das Gespräch mit Sukhgiril Dugursurung in Ulaanbaatar.
Миний хувьд бол би бол говьруу бол хөгжлийн ажил орвол 93-4 оноос бол явж ирсэн хүн. Тэгээд 93-4 онд жахад бол зэр говьд бол ингээд газар хөдлөж байгаа юм шиг тэр чигээрээ газар тэр чигээрээ зэр байдаг гэсэн багчаа.
Durch meine Entwicklungsarbeit bereise ich schon seit über 20 Jahren die Wüste Gobi. Damals gab es noch große Gazellenherden, unter denen die Erde bebte. Heute freue ich mich, wenn ich überhaupt noch Gazellen sehe. Warum? Es ist so. Die Rohstoffe von Ojutolgoi und anderen Minen in der Umgebung werden mit Lastwagen nach China exportiert. Es gibt natürlich keine Autobahn. Also fahren die Leute so, wie sie möchten. Die Strecke geht von Nord nach Süd. Die Gazellen wandern von West nach Ost. Das bedeutet, dass man die Wanderrouten der Tiere zu den Weideplätzen abschneidet. Sie haben damit keine Weidefläche mehr und wandern nach Süden oder in den Norden aus. 2008 sind 170.000 Gazellen nach Russland ausgewandert. Kein Wunder, sie haben in der Mongolei keinen Lebensraum mehr.
Ist die Lage wirklich so schlimm, wie Dugursun sie beschrieben hat? Bald werde ich es selbst herausfinden. Eine Lautsprecherdurchsage aus einem Laden vor dem Hotel weckt mich am Morgen auf. Es ist 9 Uhr. Ich bin erschrocken, denn die Durchsage gibt mir das Gefühl, es gebe eine Notsituation. Ich höre konzentriert zu. Langsam wird mir klar, dass die Frauenstimme Anzeigen vorliest. Ein Rolltor aus Metall zu verkaufen, Telefonnummer. Frisches Ziegen- und Rindfleisch zu günstigem Preis, Telefon. Im Dorf gibt es keine regionale Zeitung oder Anzeigentafeln. Möchte man eine kleine Anzeige aufgeben, wendet man sich an die Läden. Gegen Bezahlung lesen die Verkäufer die Anzeigen. Die Lautsprecherboxen vor den Läden beschallen die Straßen zu bestimmten Uhrzeiten, morgens, nachmittags und am frühen Abend. Nun liest die Frau eine Anzeige, die darauf hinweist, dass heute im Kulturhaus eine Versammlung von Nomaden stattfindet. Ich stehe rasch auf und gehe ins Bad. Aus der Leitung fließt anfangs noch lauwarmes Wasser. Es dauert aber nicht lange, bis nur noch eiskaltes Wasser herauskommt. Als ich gestern Nacht in Hamburg ankam, hat mich der Hotelangestellte gewarnt, dass es kein warmes Wasser im Hotel gibt. Jetzt kommt mir die große Dusche im Badezimmer nur wie eine Dekoration vor. Trotzdem, erfrischt vom eiskalten Wasser, verlasse ich mein Hotelzimmer und begebe mich zum Kulturhaus, in der Hoffnung, Nomaden zu treffen und mit ihnen sprechen zu können. Die Sonne brennt heiß auf meinen Kopf. Es ist 10 Uhr morgens und das Thermometer auf meinem Handy zeigt 34 Grad an. Willkommen in der Wüste Gobi. Das Dorf Hamburg ist kleiner, als ich es mir vorgestellt habe. Dazu wirkt es auch noch verlassen. Auf den Straßen bin ich der einzige Mensch, der unterwegs ist. Ein paar Hunde laufen von einem Schatten zum nächsten. Der Mann auf dem Motorrad wirft mir einen kühlen Blick zu. Ich fühle mich wie die böse Fremde in einem Westernfilm. Und während ich das Dorf erkunde, beobachten mich die Einwohner aus ihren Häusern argwöhnisch. Die Dorfbewohner wirken sehr distanziert. Für mongolische Verhältnisse ist das sehr befremdlich. Üblicherweise kommt man mit Mongolen sehr leicht ins Gespräch. Sie sind sehr zugewandt, auf dem Land oft sogar noch mehr als in der Stadt. Vielleicht sind die Menschen hier im Süden anders als anderswo in der Mongolei. Oder es könnte am plötzlichen Zuzug von fremden Menschen liegen, die wegen des Bergbaus in das Dorf kommen. Über diese Situation hat mir Dugur Surung während unseres Treffens in der Hauptstadt berichtet.
Man sagt, dass das Minenprojekt das Dorf verändert habe. Zum Beispiel die Wirtschaft und die Freizeitaktivitäten. Die wachsende Wirtschaft sorgt für Preiserhöhungen. Das trifft wiederum die Dorfbewohner, denn sie verdienen nicht so viel wie die Minenarbeiter. Außerdem kommen durch die Minenarbeit verstärkt Männer ins Dorf. Ich will nicht männerfeindlich klingen, aber mit den Männern nimmt auch der Alkoholismus zu und die Anzahl der Verbrechen steigt. Es gab zum Beispiel in Chanbogd mehr Übergriffe auf Frauen. Das größte Problem jedoch war, dass die Dorfverwaltung nicht genügend Kraft für Gegenmaßnahmen hatte. Erst als die Lage sich längst zugespitzt hat, hat man es endlich geschafft, die Zahl der Polizisten zu erhöhen. Das Dorf besteht überwiegend aus mongolischen Jurten und kleinen Häusern. Diese stehen hinter Holzzäunen. In den Häusern und Jurten gibt es kein fließendes Wasser. Ein Plumpsklo steht draußen in einer Ecke, einige Meter entfernt vom Haus. Das höchste Gebäude in Hamburg ist das fünfstöckige Hotel, in dem sich meine Unterkunft befindet. Mein Zimmer ist gemütlich, aber ziemlich teuer. Für das Geld könnte ich in der Hauptstadt ein größeres Zimmer mit warmem Wasser bekommen. Hamburg hat nur eine Schule, ein Krankenhaus und eine Polizeistation. Dafür jede Menge von kleinen Läden und Supermärkten. An fast jeder Ecke finde ich ein kleines Häuschen mit der Aufschrift Restaurant oder Supermarkt.
Die Hoffnungen, die in das Minenprojekt gesetzt werden, sind groß. Arbeitsplätze, regionale Entwicklung, Aufschwung für Wirtschaft und Gesellschaft. Die Regierung hat dafür einen Rat gegründet, der sich Southern Gobi Regional Development Council nennt. Die Aufgabe des Rates ist es, die wirtschaftliche Entwicklung in der Region zu fördern, die Bewohner weiterzubilden, neue Arbeitsplätze zu schaffen und die Infrastruktur zu verbessern. Der Investor, beziehungsweise Rio Tinto, soll die Aktivitäten des Rates unterstützen. So steht es im Investmentvertrag. Infolgedessen beteiligt sich der Investor an verschiedenen Projekten. Bisher hat er die Renovierung der alten Gebäude in Hanburg finanziert und zahlreiche Sprach- und Fachkurse sowie Fortbildung für die Bewohner angeboten. Außerdem kümmert sich Rio Tinto um das traditionelle Nomadenleben. Auf ihrer Webseite wirbt Oyo Tolgoi, die zunehmenden Bergbauarbeiten haben immer mehr negative Folgen für die Weidefläche der Nutztiere. Damit sich die Situation nicht verschlechtert, haben wir das Projekt Weidenmanagement ins Leben gerufen. Das Ziel des Projektes sei es, die Nomaden zu unterstützen und ihren Lebensunterhalt zu verbessern. Es werden nahrhafte Pflanzen in Weidengebieten kultiviert und neue Brunnen angelegt. Sowohl Brunnen mit Handpumpen als auch Ziehbrunnen.
Der Weg zum Kulturhaus ist sehr staubig. Der Hotelangestellte hat mir den Weg zum Kulturhaus beschrieben. Er sagte, ich brauche eine halbe Stunde zu Fuß. Die Hitze sorgt dafür, dass meine Schritte immer langsamer werden. Wenn ein Auto vorbeifährt, freue ich mich zwar, denn es gibt mir das Gefühl, dass es Leben im Dorf gibt. Doch belastet mich der Staub, den das Auto aufwirbelt. Im ganzen Dorf gibt es keine befestigten Straßen. Als ich nach mehr als einer halben Stunde endlich das Kulturhaus erreiche, schmecke, rieche und fühle ich den Staub und Sand überall. Ich bin erschöpft, obwohl der Tag erst beginnt. Das Kulturhaus ist ein altes Gebäude mit ungefähr 10 Sitzreihen und einer kleinen Bühne. Über der Bühne hängt ein großes Plakat mit der Aufschrift Beratungstreffen der Hirten. Der kleine Saal ist kaum gefüllt. In größeren Abständen sitzen im Raum verteilt etwa 30 überwiegend ältere Menschen. Der Bürgermeister von Hamburg heißt alle Besucher willkommen und bedankt sich bei den Hirten, die gekommen sind. Allerdings sei er von der geringen Zahl der Anwesenden enttäuscht, denn dieses Treffen sei nur zum Wohl der Nomaden gedacht, sagt er. Das Beratungstreffen wird von der Dorfverwaltung organisiert. Mit den Nomaden möchte die Verwaltung darüber diskutieren, was in den nächsten 4 Jahren für die Viehzucht getan werden soll. Sie möchten den Hirten die Pläne dafür vorstellen und sie darüber informieren. Ein weiteres Ziel der Veranstaltung ist, den Hirten eine Stimme zu geben. Sie sollen untereinander ihre Erfahrungen austauschen und über ihre Probleme bei der Viehzucht, vor allem im Winter, diskutieren. Auch eine Vertretung des Weidenmanagement-Projekts von Oyutotra ist da. Die beiden Vertreter stellen ihre Ergebnisse vor, die sie bisher in Zusammenarbeit mit der Dorfverwaltung gewonnen haben. Außerdem wollen sie die Anregungen der Hirten hören. Was kann Oyutotre am Weidenmanagementprojekt verbessern oder verändern? Die Hirten sprechen zuerst ihre Ideen in Gruppen. Alle sind sehr aktiv und diskutieren intensiv über ihre Ideen. Die Gruppen mit jüngeren Mitgliedern sind sehr laut. Jeder spricht, wann er möchte. Niemand hört auf den anderen. Dagegen sind die Älteren viel gelassener. Nach einer langen, lauten Gruppendiskussion wird es im Saal ruhiger. Diese Ruhe deutet darauf hin, dass die Gruppen bereit sind, ihre zusammengetragenen Ideen vorzustellen. Ein großgewachsener junger Mann betritt die Bühne. Er räuspert sich und fängt an, schnell in das Mikrofon zu sprechen. Seine Gruppe hat die Vorschläge zum Thema Wasser gesammelt. Diese Vorschläge präsentiert er nun.
Unser erster Vorschlag betrifft die Brunnen. Oyutolga wird neue Brunnen bohren und die alten reparieren. Wir schlagen vor, die alten Brunnen selbst zu reparieren und die Kosten nachher von Oyutolga erstattet zu bekommen. Denn wir Hirten haben schon immer unsere Brunnen selbst repariert. Wir kennen uns damit gut aus. Die ersten paar Brunnen, die von einer Firma repariert wurden, sind bereits nicht mehr benutzbar. Wir könnten es selbst viel besser. Zweitens möchten wir vorschlagen, einen künstlichen Teich anzulegen. Das verdampfte Wasser könnte ja dazu führen, dass es regnet. In letzter Zeit genügt das Regenwasser nicht mehr, um die Weiden grün zu halten. Der Grund dafür ist der abnehmende Grundwasserspiegel. Daher wäre es sinnvoll, einen künstlichen Teich anzulegen. Drittens, dies ist kein Vorschlag, sondern eine Aufforderung. Den Wasserbedarf deckt Oyutolgoi durch Anzapfen des Grundwassers. Zurzeit sorgen 28 Pipelines dafür, dass Wasser nach oben gepumpt wird. Da wir denken, dass dadurch mit der Zeit der Grundwasserspiegel sinken wird, wollen wir nicht, dass noch mehr Pipelines gebaut werden.
Während der junge Mann spricht, nicken alle anderen Viehzüchter zustimmend mit dem Kopf. Die Vertreter von Oyutotre sehen zwar konzentriert aus, aber verziehen keine Miene. Aus ihrem Gesichtsausdruck kann ich schwer ablesen, was sie von den präsentierten Vorschlägen halten. Am Ende der Veranstaltung versprechen die Vertreter von Oyutotre, dass sie die Vorschläge und Anregungen für ihre weitere Arbeit berücksichtigen werden. Leicht gesagt, schwer getan, lautet auch ein mongolisches Sprichwort. Ob die Ideen der Hirten tatsächlich auch umgesetzt werden, ist eine Frage der Zeit.
Die Wüste Gobi ist einer der Orte, die von der globalen Erwärmung am stärksten betroffen sind. Jährlich zieht die Wüste 4 Kilometer weiter nördlich. In der Wüste Gobi ist es trocken wie nie zuvor. Dennoch wird hier weiterhin das größte Minenprojekt des Landes betrieben. Oyu Tolgoi speist ihren Wasserbedarf aus dem Grundwasser, welches nach Angaben von Experten das Oberflächenwasser nicht beeinträchtigen wird.
Ich sitze in einem fast leeren, klimatisierten Büroraum. In dem großen Büro stehen 2 Regale mit jeweils 2-3 Ordnern darin und ein paar Tische. An einem der Tische sitze ich mit Ruiga, dem Leiter der Besichtigungsstation der Pipelines Nummer 1 bis 5. Die Besichtigungsstation liegt 30 Minuten Fahrt entfernt von Rambod. Ruiga sitzt gemütlich und angelehnt auf seinem Stuhl und bietet mir Kekse an. Draußen gegenüber dem Büro steht ein recht großes blaues Gebäude, aus dem wirbelnde Motorgeräusche kommen. Diese Motoren sorgen dafür, dass die Mine mit Wasser versorgt wird. Die Wasserquelle von Oyutotre wird Gunihorle genannt und liegt 150 bis 400 Meter unter der Erde. Mit 28 Pipelines wird das Wasser aus Gunihorle gepumpt und zur Zentrale, zur sogenannten Lagoon, weitergeleitet. Weitere 14 Pipelines seien in Planung, erzählt Michoiga. Ob die Nomaden darüber Bescheid wissen, dass weitere Pipelines geplant sind, wisse er nicht. Das gehöre nicht zu seiner Arbeit. Wir werden von einem Arbeiter unterbrochen, der verschwitzt in das Büro hereinkommt und ruhiger anspricht. Aus ihrem Gespräch höre ich immer wieder das Wort überhitzt. Um was ging es gerade? Was ist überhitzt?
Überhitzt? Naja, die Maschinen werden irgendwann mal heiß in so einer Hitze wie heute. Also müssen wir diesen Brunnen dann abschalten. Deswegen haben wir gerade besprochen, welchen Brunnen wir stattdessen einschalten. Brunnen 3 oder 4?
Sie haben gesagt, es gibt 28 Pipelines. Wie viel Wasser pumpt eine Pipeline am Tag ab?
An einem Tag? Wie viel Wasser? Das ist unterschiedlich. Es hängt davon ab, wie viel man braucht. Also eine Pipeline hat die Kapazität für 30 Liter pro Sekunde.
Und wie viel wird insgesamt in die Zentrale geleitet?
Das kann ich nicht sagen.
Warum nicht?
Man nimmt halt so viel, wie man braucht.
Und wie viel braucht man so?
Weiß ich nicht.
Gibt es eine Berechnung, wie viel Wasser verbraucht wird, bis Oyutotre außer Betrieb geht?
Dazu gibt es keine Untersuchung.
Zu Huiga hat mich Gure gebracht. Gure habe ich im Dorf in einem Mittagsimbiss kennengelernt. Er war der Meinung, Huiga könne mir Auskunft zum Wasserverbrauch von Oyutotre geben. Gure arbeitet seit 2 Jahren in der Beobachtungsstation unter Huigas Leitung. Als er mich zurück zum Dorf fährt, unterhalten wir uns im Auto über seine Arbeit. Mir wird dabei klar, dass Gure eine paradoxe Haltung gegenüber seiner eigenen Arbeit entwickelt hat. Er ist sich bewusst, welche Nachteile die Mine mit sich bringt. Trotzdem hat er Angst davor, seine Stelle zu verlieren, denn sie sichert ihm seine Existenz. Nirgendwo anders könne er so viel verdienen, wie bei Oyutotre. Es gibt mittlerweile 28 Pipelines. Wie viel Wasser pumpen Sie am Tag ab?
Wenn Sie in Ihrer normalen Stärke arbeiten, dann pumpen Sie in einer Sekunde 900 Kubikmeter Wasser ab. In einer Sekunde.
Ich habe vorhin aus dem Gespräch deiner beiden Kollegen herausgehört, dass eine Pipeline außer Betrieb ist. Stimmt das?
Das stimmt. Auf jeden Fall pumpt eine Pipeline kein Wasser mehr ab. 33 Kilometer östlich von unserer Beobachtungsstation liegen die 28 Pipelines. Dort gibt es kaum noch Grün. Im Frühling sah man, dass da Gras wächst. Mitte Juli war alles weg. Von der Beobachtungsstation Richtung Khanbogd sieht man wieder grüne Pflanzen und Gras. Das heißt, dass das Grundwasser den Pflanzen keine Nahrung mehr gibt. Das Wasser wird langsam aufgebraucht. Man weiß nicht, wo das ganze Wasser, das wir nach Ojotolgoi liefern, wieder rauskommt. Es muss ja einen Rest geben. Sobald Ojotolgoi die ganzen Bodenschätze ausgegraben hat, werden sie abhauen. Letztendlich werden es die Dorfbewohner mit dem Wasser sehr schwer haben.
Das, was Migure erzählt, bestätigt auch der Nomade Ganbold. Er und seine Frau kamen ins Dorf, um sich an dem Beratungstreffen der Nomaden zu beteiligen. Wir sitzen in einem lauten Restaurant. Die Gespräche von anderen Gästen und das Klappern von Geschirr und Besteck erschwert es mir, Ganbold zuzuhören. Mit einer lauten Stimme schildert er mir die Wassersituation in der Gegend von Khanbogd.
Wasser? Bald wird es kein Wasser mehr geben. Wir messen den Grundwasserstand ständig. Von Ojotolgoi haben wir ein Messgerät bekommen. Der Wasserstand sinkt. Warum und wie? Hier ein Beispiel. Auf dem Weg dahin gibt es ein Camp mit einem blauen Anbau von Ojotolgoi. Ein Stück weiter sind ihre Brunnen. In diesem Gebiet gibt es kein Grün mehr. Alles ist weg. Bis auf die Wurzeln. Weg. Ich habe bei der Dorfverwaltung nachgefragt. Niemand weiß etwas. Alle stellen sich dumm.
Die Mongolei wird von Bergbauunternehmen ausgebeutet, sagen die Mongolen. Gold, Kupfer, Kohle, Uran. Der Schatz der Mongolei. So reich ist das Land, aber so arm, dass sie ohne Investoren nicht an ihre Schätze herankommen. Dadurch, dass die Mongolei so dünn besiedelt ist, gibt es kaum Probleme, eine Mine zu bauen. In anderen Ländern müsste man die Einwohner umsiedeln und Millionen an Entschädigungsgeldern bezahlen. Für Ojotolgoi waren es nur etwa 11 Viehzüchterfamilien. Es ist ein Traumland für jeden Investor. Vor allem für den Bergbauriesen Rio Tinto, der bereits dafür kritisiert wird, weltweit an Umweltschäden beteiligt zu sein.
Damals gab es keinen Menschen, der damit einverstanden war, umzuziehen. Aber die Menschen auf dem Land denken immer noch so, wie in der sozialistischen Zeit vor 30 Jahren. Was der Direktor sagt, das wird gemacht. Man hat ihnen also gesagt, das Land ist auf einem guten Weg. Eine große Mine wird hier gebaut und die Mongolei wird reich. Es wäre doch schlimm, wenn nur wegen euch das ganze Projekt nicht zustande käme. Diesen Trick haben sie bei einigen Familien angewendet. Teilweise wurden auch unethische Methoden angewendet. Da wurden alte Menschen, die keine Ahnung hatten, genötigt, eine Einverständniserklärung zu unterschreiben.
Ganz Auch für die Tiere ist es schwer, plötzlich umsiedeln zu müssen, erzählt mir der Nomade Gunbolt. Gunbolt ist sehr gesprächig. Er ist klein, sein Gesicht gebräunt. Wenn er redet, hebt er immer wieder seine Augenbrauen. Drei tiefe Falten bilden sich auf seiner Stirn. Gunbolt lebt mit seiner Frau und seinem jüngsten Sohn 100 Kilometer entfernt von Oyutolre. Jeden Tag kümmern sie sich um ihre 300 Ziegen und Schafe. Wie es sich für eine Nomadenfamilie in der Gobi-Wüste gehört, haben sie auch Kamele. 40 Kamele, die täglich 10 Liter Milch geben.
Am allerschwersten ist es für die Tiere, besonders für die Kamele. Das Kamel ist ein sehr emotionales Tier. Kommt es an einen unbekannten Ort, dann kann es nicht mehr so gut weiden wie früher. Es ist genau so, als ob ich dich jetzt von deinen Eltern wegnehme und du vor Traurigkeit keinen Appetit mehr hast. Das Tier läuft dann immer wieder weg zu seinem früheren Ort. Und es ist auf Dauer für die Nomaden schwierig, die Tiere wieder aufzusuchen. Das Leiden von Tieren kann der Mensch leider schlecht nachvollziehen. Das eines Kamels am allerwenigsten.
Ihre Tiere sichern Gunbolt und seine Familie das Haupteinkommen. Sie verkaufen selbst hergestellte Milchprodukte oder Kaschmirwolle von Ziegen und Kamelen. Es wird immer schwieriger, als Hirte zu leben, betont Gunbolt. Üblicherweise wird auch in der Mongolei erst mit dem Bau einer Mine begonnen, wenn Umweltverträglichkeitsstudien durchgeführt wurden und Pläne für die Gegenmaßnahmen bereitstehen. Bei Oyutolre lief jedoch alles umgekehrt. Sobald die Regierung den Vertrag mit den Investoren abgeschlossen hatte, gingen die Bauarbeiten für die Mine los. Erst dann wurden die ersten Verträglichkeitsstudien gemacht. Bis heute gibt es keine Untersuchungen dazu, ob die Entnahme einer so großen Menge an Wasser aus der Grundwasserleitung Gunihotle negativen Einfluss auf das Ökosystem haben wird. Gunihotle enthält über 6 Billionen Kubikmeter Wasser. Oyutolre sagt, dass sie in 40 Jahren 20% des Wassers aus Gunihotle verbrauchen werden. Diese Berechnung könnte stimmen, wenn Oyutolre maximal 870 Liter Wasser pro Sekunde auspumpt, wie die Wasserbehörde es der Mine erlaubt hat. Doch wie gut er es von seiner Arbeit bei der Beobachtungsstation berechnet hat, verbraucht die Mine 900.000 Liter Wasser pro Sekunde. Die Höchstgrenze der erlaubten Menge an Wasser wird um ein Tausendfaches überschritten. Jetzt kann ich verstehen, warum sich Huiga weigerte zu beantworten, wie viel Wasser am Tag genutzt wird. Im Bus Richtung Ulaanbaatar bin ich ein illegaler Fahrgast. Auf einem Sitzplatz für 2 Personen sitzen wir zu dritt. Ich bin in der Mitte zwischen 2 anderen Passagieren. Dem Fahrer des bereits überfüllten Busses musste ich zusätzlich etwas Geld geben, damit er mich auch ohne Sitzplatz mitfahren lässt. Ohne diesen Trick müsste ich eine weitere ungeplante Woche im Dorf ausharren, was ich mir nicht leisten könnte, denn mein Geld geht langsam zur Neige. Ich musste von meinem Luxushotel in das billigste Hotel des Dorfes umziehen, in dem es kein fließendes Wasser und keine Toilette gab. Das war aber nicht das Problem. Die größten Schwierigkeiten hatte ich damit, nachts zum Plumpsklo zu gehen, denn draußen gab es keine Straßenlaternen. Nur der Mond spendete mir Licht. Mittlerweile rieche ich nach Schweiß. Meine Haare kleben und sind sandig. Ich bin so erleichtert, dass ich endlich das Dorf verlassen kann. Es war so beklemmend dort. Während meines Aufenthaltes in Hamburg sehnte ich mich nach Gesellschaft. Jeder Versuch, einen engeren Kontakt zu einem der Dorfbewohner aufzubauen, ist gescheitert. Das Beratungstreffen der Nomaden war das einzige Mal, dass ich freundschaftliche Gespräche mit anderen Menschen führen konnte. Die Nomaden sind im Gegensatz zu den Dorfbewohnern offen, freundlich und vor allem sehr neugierig. Während einer Fahrtpause blicke ich in den Himmel, über den sich eine schwarze Nachtdecke zieht. Wie ein leuchtender weißer Teller hängt der Mond über der Steppe. In der Wüste Gobi hat der Mond eine orangerote Farbe. Er wirkt so nah, als ob man ihn berühren könnte, wie ein Feuerball, der über der Steppe langsam aufsteigt. Mir wird klar, das Logo von Oyutotre ist eine Anspielung darauf. Eine orange Kugel über einem zweihöckrigen weißen Kamel. Diese schönen Naturbilder lassen den Staub und die Trockenheit der Wüste Gobi für eine Zeit in Vergessenheit geraten. Der Nomade Gunbolt hat mir erzählt, wie sehr er diese Landschaft der Gobi liebt. Aber es wird immer schwieriger, hier zu leben, sowohl für Menschen als auch für Tiere.
Es ist generell eine schwere Zeit für uns. Ob es am Bergbau oder an etwas anderem liegt, weiß ich nicht. Im Moment führen wir unsere Tiere an Orte, an denen es mehr Wasser und bessere Weidemöglichkeiten gibt. Wenn es nicht mehr möglich sein wird, hier zu leben, dann weiß ich auch nicht weiter. Der Himmel oben ist zu weit, der Boden unten ist zu hart. Selbst wenn ich jetzt etwas anderes machen möchte, ich bin zu alt. Setze ich meinen Hut ab, habe ich graue Haare. Mache ich meinen Mund auf, habe ich fast keine Zähne mehr. Mich wird niemand mehr anstellen. Also bleibt uns nichts anderes übrig, als weiter mit unseren Tieren zu leben.
Liebe deine Heimat und die Natur, lehrt das alte mongolische Gedicht Das Land der neuen Schätze. Gunbolt liebt seine Heimat, die Wüste Gobi. Heute muss er darüber nachdenken, was geschieht, wenn er mit seinen 40 Kamelen nicht mehr in der Gobi leben kann. Wenn die Wüste austrocknet, muss er sein Zuhause, die Jurte und die Steppe der Wüste verlassen. Die Vorfahren von Gunbolt verehrten die Natur als wertvolle Schätze. Heute verehren die Menschen die Schätze unter der Erde. Die Jagd und Gier auf die Bodenschätze lässt die Menschen erblinden und verstummen. Doch wer profitiert letztendlich von all dem Reichtum unter der Erde? Gunbolt, der sich Sorgen um seinen Lebensort macht, jedenfalls nicht.
Oh,
Schatzjagd im verdursteten Land. Das Minenprojekt Ojutolgoi in der Mongolei und dessen Auswirkung auf Mensch und Natur. Ein Feature von Yamja Galganbold.
Micro Europa.
Sounds. International. Micro Europa.
Anders. Geil. Micro Europa.
Moderno.
Innovative.
Bringing young Europe together.
Die Tübinger Micro Europa Reporterin Yamja Galganbold hat uns gezeigt, dass nicht nur Kupfer, Silber oder Gold was wert sind. Die größten Schätze unserer Welt sind gerade für uns hier in Deutschland so selbstverständlich geworden, dass wir sie gar nicht mehr zu schätzen wissen. Aber in der Mongolei gibt es auch noch ganz andere verborgene Highlights, die die meisten von euch bestimmt noch nicht kennen. Zum Beispiel richtig gute Musik, wie der Song hier zu Sorosh von der Band The Compass.
Down.
An erfolgreichen Jungbands mangelt es in der Mongolei also auch nicht. Ein Land zwischen Tradition und Moderne, Landschaft und Industrie mit unendlich vielen versteckten Schätzen, wie euch vorhin die Masterstudentin der Medienwissenschaft Yamja Galganbold berichtet hat. Falls ihr auch mal einen eigenen Radiobeitrag, wie hier bei Mikro Europa auf der Wüstenwelle, schreiben wollt, dann seid ihr in Tübingen auf jeden Fall bei der richtigen Adresse. Bachelor- und Masterarbeiten müssen nicht immer schriftlich sein, sondern können auch als Radiowerkstück geleistet werden, wie hier bei uns MEWIs, so werden wir Medienwissenschaftler liebevoll genannt. An den Reglern saß heute Fabian Schaller und die Redaktion hatte Ulrich Hägele. Wenn euch die letzte Stunde mit mir gefallen hat, klickt doch einfach mal auf unsere Homepage mikroeuropa.de oder schaut auf unsere Facebook-Seite mikro-europa Tübingen. Das war's dann für heute und bis zum nächsten Mal könnt ihr ja eure Kommentare oder sogar eigenen Reiseerfahrungen auf unserer Facebook-Seite posten. Ich bin Franziska Geithner. Bis bald. Wir hören uns. Thank you.